Die Lesung steht heute im Johannesevangelium, Kapitel 11, die Verse 17 bis 36. Aber das ist gekürzt, also der Hartmut hat da einige Verse rausgenommen, nicht, dass ihr euch wundert. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage am Grab. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen vor das Dorf. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Jesus sagte: Dein Bruder wird auferstehen. Ich weiß, erwiderte sie, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden, am letzten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du mir das? Sie antwortete: Ja, Herr, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging Martha zu ihrer Schwester, nahm sie beiseite und sagte zu ihr: Unser Lehrer ist hier und will dich sehen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und lief zu ihm hinaus. Als Maria zu Jesus kam und ihn sah, warf sie sich vor ihm nieder. Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen, sagte sie zu ihm. Jesus sah sie weinen. Auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinten. Da wurde er zornig und war sehr erregt. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Komm und sieh selbst, Herr, sagten sie. Da fing Jesus an zu weinen. Da sagten die Leute, er muss ihn sehr geliebt haben. Der dreieinige Gott segne an uns sein Wort. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Janik, tätst du uns die Präsentation ranwerfen? Ist schon. Ihr Lieben, der Monatsspruch über diesen Monat März besteht aus 2 griechischen Worten. Es ist der kleinste Vers der Bibel. Man könnte ihn am besten übersetzen mit: Da weinte Jesus. Ich möchte heute mit euch darüber nachdenken und habe ein paar Gedanken mitgebracht. Das Kleine ist für Jesus nicht unbedeutend. Ihr Lieben, die Bibel hat insgesamt zwischen unseren Buchdeckeln mit allen 66 Büchern 31.102 Verse. Könnt ihr mal nachzählen. Und dann ist einer, der nur aus 2 Worten besteht, vernachlässigbar, oder? Den könnte man doch einfach rausstreichen. Bei so viel 1000 Versen kommt es da auf diese Krümel an. Eta chrysen o Jesus. Aber nein, denn das Kleine ist für Jesus nicht unbedeutend. Ich denke zum Beispiel an die Hebräer, die sich Gott ausgewählt hat als sein Volk, um damals im Alten Testament den umliegenden Mächten zu zeigen, der Gott Israels ist stärker als alle anderen Götter dieser Welt. Und die Großmächte hier Ägypten, später Assyrien, Babylonien, Persien, Griechenland, Römer, die haben diese Landwirte, Hebräer, diese Israelis immer ein bisschen belächelt. Die sagen da an dem von der Sonne verbrannten Stück Erde nahe am Mittelmeer: Das wird doch nichts. dieses kleine Volk. Und trotzdem haben sich die ganzen Großmächte immer an Israel die Zähne ausgebissen, weil Gott das Kleine erwählt. Stellt euch den König David vor, der das ganze Israel zu einem Großreich gemacht hat, sicher für viele Jahrzehnte. Der war Schafhirte von Beruf. Kein Abiturient. Oder diesen Amos, den Prophet, der war von Beruf Maulbeerfeigenritzer. Der kletterte auf die Maulbeerfeigenbäume, ritzte die Früchte an, dass sie noch mehr Wasser aufnehmen konnten und aufplatzten. Das war sein täglicher Job. Und Gott hat gesagt, gerade dich brauche ich. Du musst ein prophetisches Wort nach Israel bringen. Denken wir an Jesus. Der hat sein Reich, seine Botschaft mit Fischern über die Welt verbreitet. Er hätte doch am Tempel suchen können, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer waren, die die Bibel auswendig kannten, mit denen er hätte was reißen können. Nee, er geht an den See Genezareth und sucht sich einfache Fischer aus und sagt, ihr sollt die frohe Botschaft von Jesus Christus bis nach Plauen bringen. Dann hat er gepredigt, einen Senfkornglauben. Wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn. Ihr könnt euch alle ein Senfkorn vorstellen, weil Jesus sagt, das würde reichen. Weil ihr braucht keinen großen, starken Glauben. Ihr braucht einen Glauben an einen großen, starken Gott. Wenn ihr diesem Gott der Bibel vertrauen würdet, dann würde sich alles ändern. Ihr müsst nur diesem großen Gott glauben, was in der Bibel steht, euch ihm anvertrauen. Das reicht. Er macht alles. Oder ihr kennt die Geschichte in diesem Tempel, als eine Witwe 2 Groschen einlegt in den Opferstock und Jesus sagt, diese 2 Groschen waren mehr wert als der 100-Euro-Schein vom Nächsten. Weil diese Witwe hat alles gegeben, was sie hatte. Natürlich wissen wir, dass die Heizkosten der Versöhnungskirche nicht mit 2 Groschen annähernd bedient werden. Aber Jesus sagt, das Kleine ist nicht unbedeutend, weil diese Frau sagt, ich vertraue Gott, dass er mich mit meinen Kindern versorgt. Und die reichen Leute, die 100 Euro spenden, geben von ihrem Überfluss und fühlen sich immer noch sicher. Und du? Wie geht es dir? Kommst du dir manchmal überflüssig vor? Jetzt sitzt du hier in der Versöhnungskirche mit vielen Gottesdienstbesuchern. Kommst du dir manchmal klein und unbedeutend vor? Bei 250 Leuten in der Kirche, ob ich fehle oder nicht, ist da eigentlich Rille. Die können doch in der VK gut und gerne auf mich verzichten. Ich bin doch gar nicht wichtig. Ich habe doch gar nicht so einen großen Glauben oder so eine metaphysische Aussage, die richtig knallt. Was wollen die in der Gemeinde mit mir, kleinem Licht? Geht es dir manchmal so? Und ich hoffe, es kommt jetzt in deinem Herzen an, dass Jesus sagt, das Kleine ist mir nicht unbedeutend. Du bist Jesus wichtig. Wir können den Vers nicht einfach weglassen angesichts bedeutenderer Bibelverse, wenn Jesus am Kreuz hinausruft, es ist vollbracht und sich der Vorhang zum Allerheiligsten zerteilt und der Zugang zur Bundeslade für alle Menschen offen ist. Oder wenn sich das Rote Meer teilt und ganz Israel da durchläuft. Oder wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Auch dieser Vers, da weinte Jesus. 2 kleine Worte sind wichtig. Mein 2. Gedanke, Jesus fühlt mit. Und ihr habt es aus der Lesung gehört, als er dort in dem Dialog mit Maria und Martha ist, die ihren Bruder verloren haben, hört er zu und sieht die Menschen und irgendwie wurden seine Augen feucht. Man sah es. Man hat es weitergesagt, dass es der Johannes in sein Evangelium aufgenommen hat und aufgeschrieben hat. Jesus war berührt von der Trauer dieser Frauen. Er fühlte mit. Ich denke an die Barbara Olson. Die kennt ihr alle, sitzt hier im Gottesdienst. Und sie hat jetzt ein ganzes Haus für sich alleine. Und dann macht sie abends Abendbrot, ihre Jungs kümmern sich liebevoll um sie, die haben ja auch eigene Familien. Und dann sitzt sie beim Abendbrot in ihrem großen Haus und es ist ganz still. Der Arndt ist nicht mehr da. Und dann musst du dort ganz alleine für dich dein trockenes Brot essen. Und dir fehlt jemand zum Austauschen, was du heute erlebt hast. Was alles gewesen ist, was an Büroarbeit zu machen ist, weil da irgendwo wieder von einem Amt ein komisch verständliches Schreiben gekommen ist. Und du hast niemanden, mit dem du darüber reden kannst. Und dann kann es schon mal sein, dass dir die Tränen kommen und du trauerst, weil du so alleine bist und weil es wehtut. Und dann stell dir vor, Jesus ist da in der Küche von der Barbara. Er sagt nichts. Er legt seinen Arm um ihre Schulter und weint einfach mit. Ich sehe deine Trauer. Ich weiß, das ist nicht leicht. Ihr Lieben, so ist Jesus. Ich denke auch an die Geschichte, als Jesus über Jerusalem weint. Ich war schon mal in der Tränenkirche, die dort auf dem gegenüberliegenden Ölberg gebaut wurde, wo Jesus auf Jerusalem schaut und weint. Warum weint Jesus? Weil er dort die Menschen sieht, die in der heiligsten Stadt der ganzen Erde leben und nicht begreifen, was da passiert. Was dort in dem Tempel schon alles passiert ist, was da für wertvolle Schriften zu hören und zu lesen sind. Dass Jesus in wenigen Tagen dort sterben wird, vor den Mauern Jerusalems, für alle Menschen dieser Welt. Und dass er auferstehen wird und demonstriert, dass Gott stärker ist als der Tod. Aber die ganzen Bürger von Jerusalem kümmern sich einen Scheiß darum. Sie denken gar nicht dran. Sie kaufen und verkaufen, sie betrügen auf den Märkten mit falschen Gewichten. Sie lassen sich scheiden und gehen fremd und machen das Leben einfach für sich passend und achten überhaupt nicht auf die 10 Gebote Gottes und auf die Liebe, die Gott ihnen schenken möchte, dass Leben gemeinsam gelingt. Und das rührt Jesus an. Er hat keinen Zorn, sondern er fühlt mit, wie die Menschen irgendwie versuchen, ihr Leben zu leben und die frohe Botschaft nicht begreifen. Wie sie denken, wir wollen selber entscheiden, wir lesen die Bibel nicht. Es ist uns Rille, was der Schöpfer gesagt hat. Wir machen es, wie wir es denken und es geht schief. Und dann sieht sie Jesus und weint. Ich kann mir vorstellen, wenn Jesus morgen nach Plauen käme und wir durch unsere Stadt gehen würden. Wir haben in Plauen so tolle Gemeinden. Eine methodistische Kirche, eine katholische Kirche mit dem Martin Koralski, ein Superpriester. Wir haben eine Baptistengemeinde, wir haben so tolle Pfarrer in unserem Pfarrkonvent, die sich alle Mühe geben. Und die vielen Menschen unserer Stadt Plauen gehen da nicht zu den Gottesdiensten. Sie denken, sie kommen ohne Gott zurecht. Die Bibel und das mit Jesus brauche ich nicht. Und ich glaube, dass Jesus auch über unsere Stadt Plauen weint. Dass er sagt, die Menschen tun mir leid, dass sie meinen Segen, meine Zusage nicht annehmen, dass sie das ewige Leben bei mir verspielen, weil sie denken, sie brauchen mich nicht. Jesus wackelt nicht mit dem Zeigefinger. Der donnert nicht los und predigt von einem jüngsten Gericht und von Hölle. Jesus weint. Jesus weint. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er weiß, dass wir manchmal Angst haben vor dem Leben. Vielleicht auch Existenzängste, Zukunftsängste. Er weiß, was wir fühlen, aber er sagt, ich bin mit dir, wenn du mir vertraust. Hier ist der reiche Jüngling. Manche von euch kennen die Geschichte. Ein Mann, sehr wohlhabend, der zu Jesus kam und sagt, Jesus, ich habe viel und ich achte auch deine Gebote und ich versuche, gläubig zu leben, aber irgendwie treibt mich mein schlechtes Gewissen um. Ich finde keinen inneren Frieden. Und da sagt Jesus ihm, naja, weil dein Besitz und dein Geld an erster Stelle stehen, weil du dich darauf verlässt, auf deine Versicherungen, die du abgeschlossen hast, auf deine Krankenkarte, die du hast, dass du Ärzte besuchen darfst, aber du vertraust nicht mir. Du musst dich lösen, dass du das Leben selber im Griff hast. Du darfst mir vertrauen, dass ich dein Leben segne. Und das kriegt der reiche Mann nicht hin. der sagt, ich will mich lieber auf mein Konto verlassen, auf meine ETFs, die ich abgeschlossen habe, auf das kleine Polster da irgendwo auf einer Bank, auf meine Riester-Rente. Da setze ich meine Hoffnung für mein Leben, aber nicht auf Jesus. Und dann geht er traurig wieder und Jesus fühlt mit. Er sagt, es ist schade für den reichen Jüngling, dass er sich an diese irdischen Dinge hängt, die nicht sicher sind. Und dass er nicht mir vertraut, dass ich mehr kann. Hier in unserer Geschichte weint Jesus mit den Trauernden, mit Maria und mit Martha. Er fühlt den Verlust und er kann es mitgehen, dass sie einen Freund verloren haben. Ihr kennt vielleicht den Bibelvers, der heißt, wir sollen mit den Lachenden lachen und mit den Weinenden weinen. Ich will hier in diesem Gottesdienst nicht so viel schlechte Laune verbreiten und irgendwie euch runterziehen, weil Jesus konnte auch richtig fröhlich sein. Er hat Johannes 2 eine unverhältnismäßig große Menge Wasser zu Wein gemacht. Der konnte also mal richtig Party machen. Und wir haben das auf Konfi und JG-Freizeit auch erlebt, dass wir einen richtigen bunten Abend mit Tanz bis 23 Uhr hatten. Und der Sebastian Klicks und ich, wir haben sogar mitgewippt. Und Gott hat sich gefreut, dass wir feiern können. Gott freut sich auch über den warmen Tag, den wir alle gestern erleben durften und wir innerlich ein bisschen aufgeblüht sind. Wir können mit Gott auch die Dankbarkeit und die Freude teilen. Aber natürlich auch das, was uns bewegt. Weißt du das? Weißt du, dass Jesus mit dir mitfühlt? Da weinte Jesus, steht in der Bibel. Das ist kein Vers, den man weglassen sollte. Das ist ganz großes Kino. Das unterscheidet Jesus von allen anderen Göttern dieser Welt. Deswegen lade ich zum Glauben an Jesus ein. Deswegen haben wir am vergangenen Donnerstag den Glaubenskurs gestartet, weil ich möchte, dass Menschen diesem Jesus begegnen, der Leben möglich macht, Schuld vergibt, Fehler wieder in Ordnung bringt, innerlich heilt, wo man verletzt ist und der mitfühlt und weiß und sieht. Deswegen will und kann ich Jesus vertrauen. Und das bedeutet drittens für mich, dass dieser Jesus nicht weit weg ist, irgendwo hinter den Wolken, irgendwo bei den Großen im Landeskirchenamt, sondern bei jedem Menschen ganz nah. Hier ist die Segnung der Kinder in Markus 10. Die Kleinen nimmt Jesus auf den Schoß und segnet sie. Er ist nicht weit weg. Er hat echte Bürgernähe. Oder die Hagar, das kriegen wir heute gar nicht gebacken in dieser Predigt. Vor 2 Jahren war das ja die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Hagar, die Stammesmutter für die ganzen arabischen Völker, die sich gerade wieder gegen Israel wenden. Die mit ihrem Ismael fliehen musste. Auch sie hat Gott gesehen. Und sie selber hat gespürt, ich bin nicht vergessen. Gott sieht mich. Elia. Unterm Ginsterbusch, der für Gott einen großen Glaubenskampf geleistet hat und dann sterben wolle, weil er mit seinem Leben einfach fertig war. Er wollte nicht mehr leben. Und Gott war nicht weit weg, er war nahe. Er hat ihn mehrere Tage zu essen bringen lassen. Nur essen und schlafen, bis die Depression ganz langsam verschwunden ist und er wieder aufstehen konnte, einen Pilgerweg zurücklegte und dann von Gott an dem Berg Horeb neu angesprochen werden konnte. Gott ist nicht weit weg, auch nicht in deiner Depression. Auch wenn du es nicht fühlst, es dauert eine Zeit, bis du ihn hören kannst. Gott ist auch bei Paulus und Silas im Gefängnis. Heute ist ein besonderer Sonntag, weil wir im Fürbittgebet besonders für die bedrängten und verfolgten Christen beten werden. Auch hier war Paulus wegen seinem Glauben gefangen genommen. Ihr könnt ja mal 10 Stunden in so einem Block aushalten, frisch ausgepeitscht. Man kann denken, Gott hat sie vergessen, Gott ist weit weg. Nein, war er nicht. Die beiden konnten sogar noch Loblieder singen und wurden noch in der darauffolgenden Nacht befreit. Gott ist auch bei den Menschen, die um ihres Glaubens willen bedrängt und verfolgt werden. Und du? Glaubst du das, dass Gott dir nahe ist? Glaubst du, dass Gott dich versteht, dass er mit dir lacht und mit dir weint, dass er dich sieht, dass er dir nahe ist und dir helfen möchte, dass du ihm vertrauen kannst? Hast du ihm alles schon anvertraut, was dich bewegt, deine Gefühle? Hast du dir Zeit gelassen, Jesus zu sagen, was dich umtreibt, was dir Angst macht, wo Sorgen sich in deiner Seele verfestigt haben? Rede mit ihm, er versteht dich, er sieht dich und er kann und will helfen. Nicht immer knallt es so wie bei Lazarus, dass Jesus ihn von den Toten auferweckt und der trauernden Maria und Martha wieder zurückgibt. Aber trotzdem, auch wenn Gott einen anderen Weg mit dir und deiner Situation hat, er ist nicht arrogant, hart weit weg oder irgendein Firmenchef, der sachliche Entscheidungen trifft. Jesus fühlt mit. Deswegen funktioniert Kirche und Gemeinde anders. Wir haben ein Zeugnis gehört aus Nordkorea und ihr habt vielleicht mitgekriegt, wie schwer es ist, einen Satz zu sagen. Wie sieht es in anderen Weltteilen aus? Wir haben hinten im Foyer diese Karte hängen von Open Doors mit dem Verfolgungsindex, welche Länder besonders schwer haben, wo Christen keine Gottesdienste feiern dürfen. Wir haben in unserem Ausstellungsfach immer die Monatszeitschrift von Open Doors, die könnt ihr gern mitnehmen und Zeugnisse lesen. Interessant ist, dass wir vielleicht mit den bedrängten und verfolgten Christen sehr viel Mitleid haben und Schmerz empfinden, dass wir aber von ihnen lernen können. Und wenn ihr mal so eine Open Doors Zeitschrift gelesen habt, dann werdet ihr merken, dass diese Menschen, die teilweise Familienmitglieder verloren haben, getröstet sind im Herzen, dass sie eine Glaubensstärke haben, die uns anstecken kann. Das heißt, die bedrängten und verfolgten Christen sind für uns eine Glaubensstärke, die wir verwöhnt sind in dieser Wohlstandsgesellschaft. Sie spüren, dass ihnen Jesus nahe ist. Sie spüren, dass Jesus mit ihnen mitfühlt, mit weint und mit lacht und Stärke gibt für den nächsten Tag. Bitte merke dir, du bist nicht zu klein und zu unbedeutend für Jesus. Du bist wichtig, hier in dieser Gemeinde und in seinem Reich. Jesus liebt dich, er sieht dich, er fühlt mit dir mit, er ist dir ganz nah. Manchmal ist dieses Wissen schon Trost genug, um sich bei Jesus zu bergen, sich ihm anzuvertrauen, mit ihm gemeinsam zu weinen und neue Kraft zu schöpfen für das verrückte Leben und die ungewisse Zukunft. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.